Ich musste noch einen Schluck trinken.
Stimmeöl.
Ja.
Oh, Entschuldigung.
Alles gut. Ist auch manchmal so ein trockener Mund?
Ja, wenn wir trockene Themen haben, ganz besonders.
Ja, großartig. Mit trockenen Themen. Manchmal kann das schon vorkommen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Wenn es so sehr theorielastig ist.
Ja, oder wenn man sich den Mund fußlich rät, ja.
Ja, das stimmt.
Kennst du das Sprichwort? Oder ja. Ist das wieder was?
Nein.
Was Badisches?
Nein, das ist nicht.
Sagt man das auch in Berlin, mundfußlig reden?
Ja, klar.
Echt?
Ja.
Okay.
Ja, das kann man schon sagen. Ja, dann lass uns jetzt mal nicht den Mund fusselig reden.
Und wir haben auch kein trockenes Thema, definitiv nicht.
Nee, heute nicht.
Nee, aber lass uns reinstarten.
Let's rock.
Tachchen zum Focus on Digital Workspace, dem Podcast für alle, die sich für die neuesten Entwicklungen und Trends rund um den digitalen Arbeitsplatz interessieren.
Hi Fabian.
Hi Toku.
Apropos trockenes Thema, was wir nicht haben.
Heute nicht.
Nein, niemals. Heute nicht. Wir haben nie trockene Themen.
Nein.
Auch wenn es sich vielleicht für manche so anfühlt und immer noch mehr trinken müssen.
Ich muss während unserer Aufnahme übrigens immer wirklich sehr viel trinken.
Stört überhaupt niemand.
Gut, danke. Das ist lieb. Okay, ja, unser heutiges Thema lautet, also eigentlich, es hat gar keine richtige Überschrift, sondern es ist eigentlich ein Hersteller.
Ein Hersteller, aber der knüpft an ein Thema an, was wir schon bei uns hatten.
Unser letztes Thema.
Korrekt.
Ja.
Ich habe es schon vergessen wieder, wie man das ausspricht. Nein, natürlich nicht.
Nein. Also wir hatten ja in der letzten Folge das Thema Microsoft Purview.
Korrekt.
Und wir hatten uns dann im Anschluss daran gedacht, so da gibt es ja so ein paar Dinge, die eventuell noch fehlen oder die man veredeln könnte oder besser machen könnte. Und darauf sind wir auf die Idee gekommen, heute über das Thema AvePoint zu sprechen oder über den Hersteller AvePoint und seine Produkte, Lösungen und wie er eventuell in dem Umfeld, aber vielleicht auch in anderen Umfelden, Feldern? Umfeld
ja.
Unterstützen kann und was AvePoint quasi macht. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe bisher, nee, das ist falsch, also seit ein paar Jahren kriege ich natürlich auch mit, was AvePoint so macht, aber es war, ich glaube wahrscheinlich bis ich zur SWA gekommen bin oder so, also so bis 2019 oder so, war es eigentlich nicht so auf meinem Schirm und es hat einen krassen Push bekommen, nachdem unser heutiger Gast dann nämlich auch in die SWA reinkam und dann eigentlich nur noch.
Ich habe schon gedacht, ich muss jetzt allein über das Thema AvePoint referieren.
Nee, zum Glück nicht. Wir haben jemanden da.
In gewohnter alter Manier haben wir natürlich unseren Besten der Besten, unsere Experten eingeladen. Und wer kann das Thema besser darstellen als unser lieber Christoph Salzborn?
Christoph Salzborn, aka Salty. Das heißt, nicht wundern, wenn wir ab und zu dich... Für dich ist ja nichts Neues, aber wir sagen halt, keiner von uns sagt, glaube ich, Christopher oder Christoph. Ist eigentlich Christoph oder Christopher?
Christoph.
Christoph, siehst du, ich weiß auch nicht mehr, ob es Christoph oder Christopher ist. Salzborn weiß ich immer, weil es halt so leicht abzuleiten ist von Salty, keine Frage. Salty, herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Oh, großartig. Nutzt doch gleich mal die ersten paar Minuten, um dich einfach mal vorzustellen. Seit wann bist du schon hier? Was machst du? Woher kommst du? Was sind deine IT-Erfahrungen, wie ist so dein Werdegang?
Genau. Bin jetzt seit ungefähr 3 Jahren bei der SVA, ein bisschen länger mittlerweile. Ich mache vornehmlich Microsoft 365-Themen, was ich mittlerweile wahrscheinlich auch schon so seit 7 Jahren mache, würde ich sagen. Vielleicht auch 8. Kommt ein bisschen drauf an, wie man es vielleicht sieht. Hab das tatsächlich damals bei meinem ersten Arbeitgeber, wo ich auch meine Ausbildung vor 13 Jahren, glaube ich, mittlerweile mal angefangen habe, dann eingeführt. Bin danach ins Beratungsunternehmen gewechselt und dann vor 3 Jahren, wie gesagt, in die SVA und mache vornehmlich weiterhin Microsoft 365-Projekte. Entweder allgemeine Themen, also Tenant Baseline, Technologie-Workshops, also übergreifende Sachen, auch gerne mal sowas wie eine Exit-Strategie oder einen Workshop zum Thema Evergreen, was ja auch tatsächlich sehr, sehr interessant ist, wie Microsoft das treibt. Aber dann vornehmlich auch als Collaboration Consultant, SharePoint, Online, Teams, OneDrive, alles, was da so links und rechts mit dranhängt. Und dann, weswegen wir heute auch da sind, natürlich das ganze Thema AvePoint. Da so ziemlich die ganze Plattform. Wir haben ja bei uns so ein bisschen das Thema Technical Lead als Rolle, wo man da irgendwie federführend mit dabei ist. Und ich würde sagen, irgendwie so kann man mich auch innerhalb unseres Unternehmens definieren für dieses Thema.
Jetzt macht das auch kleiner
als... Ja, ich wollte gerade sagen, so wieso sagst du mir immer was, wie es ist? Also ist das so. Also man muss ja, es ist ja bei uns halt wirklich so, sobald du halt irgendwie anfängst, dich halt zu viel, zu sehr mit etwas zu beschäftigen, hat man ja gleich so batsch den Stempel aufgedrückt bekommen und dann hat man auch oft den Vorteil, dass man tatsächlich halt announced wird, halt auch so eine Rolle anzunehmen. Von daher damit, das ist nicht schlimm.
Genau, ne? Also vor 3 Jahren wurde mir tatsächlich, als ich angefangen habe, guck mal hier, hast du nicht Bock, mit einem der folgenden Hersteller dich ein bisschen näher zu beschäftigen? Und da habe ich mir dann halt 8point rausgepickt, kannte ich tatsächlich auch schon durch mein altes Unternehmen. Ja. Fand das super interessant und seitdem sind wir da fleißig mit dabei innerhalb unseres Projektgeschäftes.
Würdest du sagen, bevor wir mit 8point starten, ja, weil ich jetzt deine Vita quasi ja nochmal, oder wir haben ja gerade deine Vita nochmal gehört, würdest du sagen, oder würdest du dich selber als Native der M365-Welt bezeichnen? Also, dass du quasi durch deine Ausbildung, je nachdem, wie man sie jetzt zeitlich genau einordnet und den Cloud-Hype und den M365-Hype, vorher O365 und SharePoint Online, Exchange Online und so das alles, würdest du sagen, dass das alles so für dich eigentlich ein perfekter Zeitpunkt kam, um zu sagen, so, Alter, ich nutze die Gelegenheit, ich bin gerade jung, dynamisch, habe gerade mega viel Lust auf was Neues. Zack, ich bin quasi ein
Cloud Native.
Nee, lass uns den Begriff nehmen. Warum nicht? So ein M365 Cloud Native.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe als Ausbildung Informatikkaufmann hieß es bei mir, gemacht, also schon auch so ein bisschen diese kaufmännische Schiene mit drin. Da war das damals noch gar nicht Thema, auch nicht bei meinem ersten Unternehmen. War auch so Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ich glaube, ihr könnt euch was darunter vorstellen.
Ja, genau so. Doku stempelt ja immer. Nächstes Dokument stempelt.
Das heißt, das war dann natürlich alles so ein bisschen klassischer. Aber da haben wir uns dann damals überlegt, auch in diesem Verbund dieser Körperschaften dann O365 damals ja noch, M365 einzuführen. Und das hat mir von vornherein sehr, sehr viel Spaß gemacht, gerade dieser Collaboration-Teil, weil ich auch diese Mehrwerte erkannt habe und das als sinnvoll erachtet habe, was damit alles geht.
Ja.
Und habe es dann vor allem in meinem vorigen Unternehmen dann so richtig kennengelernt, weil wir sehr, sehr viel auf SharePoint-Basis gemacht haben. Und das habe ich halt auch mit in die SVA genommen.
Ja, sehr geil. Genau.
Cool. Aber ich glaube, wir müssen nochmal ganz kurz, weil vielleicht nicht jeder nahtlos unsere Folgen hört.
Das ist richtig.
Was Microsoft Purview nochmal ist. Wir haben ja da über so Themen wie Datensicherheit, Governance, Risk and Compliance gesprochen, über die 4 Säulen.
Genau, es gab diese 4 Säulen, ich wiederhole sie einfach nochmal. Da ging es ja um Know Your Data, war Säule 1, Protect Your Data, Säule 2, Prevent Data Loss, Säule 3 und zu guter Letzt Govern Your Data.
Genau.
Also verwalte auch deine Daten sinnvoll.
Kontinuierlich dran arbeiten. Correct. Genau, richtig.
Ja, also das ist so, sag ich mal, so diese Quintessenz aus der Folge zu Purview gewesen, dass es ja im Endeffekt wirklich darum geht, seine Daten zu klassifizieren, darauf zu achten, dass sie nirgendwo abgezweigt oder abwandern, sei es nun versehentlich oder auch mit Absicht. Abdu und Sandro hatten uns das ja gut erklärt.
Absolut. Aber haben da auch schon immer wieder diesen,
korrekt,
ich will nicht sagen Wink mit dem Zaunpfahl, aber hingewiesen, manche Dinge können wir in gewissen Lizenzmodellen schon mit abdecken. Manche gehen erst ab einem höheren Lizenzniveau. Aber es gibt auch Dritthersteller und genau da wollen wir anknüpfen, nämlich mit Salty und 8point, dass wir auch, wenn es um das Thema Microsoft Purview geht, auch aus dem 8point-Kosmos, aus der Plattform heraus, dass wir auch da was anzubieten haben. Aber grundsätzlich, wer ist 8point? Wie lange gibt es die schon? Vielleicht kannst du da auch 1-2 Sätze dazu sagen.
Genau, also 8point ist grundsätzlich auch ein amerikanischer Hersteller, so wie es die Microsoft auch ist. Die sind sehr, sehr stark mit Microsoft verbandelt. Tatsächlich war die AvePoint auch immer auf Microsoft-Produkten aufgebaut. Das erste Tool, was sie so entwickelt haben, war irgendwie ein Backup-Tool für eine sehr alte SharePoint-Server-Version. Lasst mich lügen, aber ich glaube, es wäre 2003 gewesen.
Ui.
Also ich war da noch in der Grundschule oder wurde gerade ins Gymnasium eingeschult, ich weiß es nicht
mehr. So jung.
Ne? Also so jung.
Was möchtest du jetzt damit sagen?
Also wirklich.
Naja, Doku, wenn ich mir dich angucke, dann weiß ich, dass du 2003 nicht in der Grundschule warst. Ja.
Sondern im Kindergarten. Ne?
Danke, Sorti.
Gerne.
Sei nicht so grummelig.
Nein, um Gottes Willen. Würde ich dir niemals übel nehmen. Ich sage ab jetzt nichts mehr.
Nein. Ja. Das ist wirklich schon lange her.
23 Jahre.
Oh Gott. Genau. Ne, also sind tatsächlich auch schon öfter Microsoft-Partner des Jahres auch gewonnen. Also die sind wirklich sehr, sehr stark miteinander verbandelt.
Okay.
Und waren auch tatsächlich sehr früh auf dieser Microsoft Cloud Journey dann auch mit dabei und haben dann auch für diese Cloud-Produkte von Microsoft, also vor allem natürlich ein M365, dann auch dementsprechend Third-Party-Tools angeboten, weil auch da gibt es natürlich immer Mehrwerte, die man dementsprechend noch ziehen kann, die Microsoft jetzt vielleicht erstmal nicht entwickelt hat oder wo man halt auch einfach als Drittanbieter dann drauf aufbauen kann, denn dafür gibt es ja auch dieses Ökosystem von diesen Drittanbietern. Da lässt Microsoft ja auch durchaus Türen dann offen.
Ja, zum Glück. Zum Glück. Ist natürlich auch immer so, Microsoft kann auch nicht alles selber machen oder manche machen es einfach auch vielleicht besser. Kann ja auch manchmal sein, weil sie vielleicht einfach schon seit mehr Expertise in diesem Bereich haben, als es vielleicht eine Microsoft hat. Von daher, dass es ja auch nichts ungewöhnlich ist, das sieht man ja immer wieder. Es gibt ja nicht umsonst einen ganzen Zoo, hätte ich fast gesagt, aber mir fällt gerade das andere Wort nicht. Also es gibt ja wahnsinnig viele Tools, bei denen wir ja immer wieder sagen, es ist ein Veredelungstool, um, sag ich mal, immer so kleine Lücken, die es eventuell in irgendwelchen vorhandenen Lösungen gibt, halt eben zu schließen, die ansonsten halt eben nicht geschlossen werden. Und das ist halt wichtig.
Genau, korrekt. Ne? Und ich glaube, für die Zuhörer, die vielleicht AvePoint auch schon mal gehört haben, gerade so im Migration-Bereich mit einem Fly-Server, Fly-SaaS, das haben dann auch doch viele schon gehört oder dann vor allem im Cloud-Backup-Bereich, wo die meisten mit AvePoint dann auch schon mal irgendwie Kontakt hatten.
Sehr schön.
Okay.
Wenn wir aber jetzt anknüpfen und jetzt aber wirklich, wirklich, wirklich anknüpfen an Microsoft Purview, wo kann uns da AvePoint unterstützen, veredeln, verbessern, tiefer einblicken lassen? Und was sagst du vielleicht, was, wenn es nicht mit einer höher liegenden Lizenz zu erschlagen ist, eigentlich jeder bräuchte?
Aber bevor du die Frage beantwortest, muss ich ganz kurz einhaken. Ich möchte trotzdem, dass wir am Ende vielleicht, das will ich auf gar keinen Fall vergessen, dann trotzdem darüber auch nochmal reden, was AvePoint oder was für ein Portfolio oder Produkte noch AvePoint. Ich möchte das Ganze jetzt nicht nur auf den Vergleich oder auf das Aufsetzen an Purview, sondern nachher auch nochmal, erinnere mich daran, falls ich es vergesse. Weil das klang gerade interessant, was du gesagt hast mit dem Backup, und da wollte ich nachher nochmal einhaken. Aber deswegen, völlig korrekt, Kotoko, lass uns erstmal die Brücke schlagen von Purview rüber zu AvePoint.
Genau. Grundsätzlich ist ja die, wie soll ich sagen, der Slogan von AvePoint: Collaborate with Confidence.
Schön.
Ja. Und speziell zum Thema Purview hätten sie ein Toolset oder eine Kombination aus zwei Tools, die meist im Bundle sozusagen auch implementiert werden, aber auch durchaus einzeln genutzt werden können, sind Policies und Insights oder kurz P&I. Ja. Auch Microsoft macht natürlich gerne Abkürzungen und das kann AvePoint natürlich auch.
Abkürzungen sind immer gut.
Abkürzungen sind immer gut, genau.
Vor allem für Zuhörer, die nicht wissen, was das jetzt für eine, was mit der Abkürzung gemeint war. Und ich bin übrigens auch ein Zuhörer. Ich meine, wir moderieren das jetzt zwar, aber eigentlich sind wir nichts anderes als Zuhörer. Und deswegen bin ich immer froh, wenn Abkürzungen vorher einmal kurz erklärt werden, damit man dann weiß, was es ist.
Genau. Und ihr habt ja gerade so ganz schön diese Grundsäulen eigentlich genannt, die wir auch irgendwie mit einem Purview dementsprechend adressieren wollen. Und eines der Themen ist ja zum Beispiel dieses Know Your Data. Also kenne erstmal deine Daten. Mit einem Insights, erklärt der Name ja wahrscheinlich schon irgendwie ein bisschen, möchte ich halt irgendwelche Insights auch generieren und vor allem natürlich auch zu meinen Daten, die ich in meinem M365-Tenant habe.
Aha.
Das heißt, ich habe ja Daten, die liegen im OneDrive, die liegen im SharePoint, im Teams, also was im Endeffekt dann auch SharePoint ist, aber für den Nutzer vielleicht auch immer nicht so erkennbar. Und dieses Tool kann uns erstmal zeigen, welche Daten haben wir denn überhaupt, um dann auch zu zeigen, wie sind diese Daten zum Beispiel mit anderen Personen geteilt. Was ein Riesenthema zum Beispiel auch bei Copilot-Einführungen ist zum Thema Oversharing. Ich möchte natürlich nicht, dass mir der Copilot irgendwelche Daten ausspuckt, auf die ich rein theoretisch eigentlich gar keinen Zugriff haben sollte.
Da gibt es ja immer dieses wunderschöne Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob es eine Urban Legend ist oder ob das tatsächlich mal ein echtes Beispiel war, ob es Legend ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber es soll angeblich so gewesen sein, dass irgendjemand den Copilot gefragt hat, hey, wer verdient denn bei uns im Unternehmen am meisten, und Copilot spuckte dann auch so, die und dann auch gleich das ganze Gehalt und dann so, oh scheiße. Informationen, die man vielleicht nicht weitertragen sollte.
Das sind tatsächlich genau diese Oversharing-Themen, die es dann gibt. Aber auch zum Beispiel zu schauen, was sind denn für mich sensitive Daten oder was sind Daten, die in irgendeiner Form veröffentlicht sind aus meinem Tenant heraus. Und da hat 11point über verschiedene Definitionen, die ich in diesem Tools hinterlegen kann, also vor allem im Insights in diesem Fall, spuckt es mir einfach dementsprechend verschiedene Übersichten, verschiedene KPIs aus, wo ich dann als IT einfach eine Datengrundlage habe, um dementsprechend dann wiederum auf User, auf Content Owner zuzugehen und zu fragen, ey, guck mal, was da gerade mit deinen Daten passiert. Ist das wirklich richtig so? Bist du dir bewusst, dass deine Daten sozusagen so stark innerhalb des Unternehmens oder auch extern geteilt sind. Und ich habe tatsächlich auch über diese Tools die Möglichkeit, zum Beispiel einen Sensitivity-Label zu setzen. Ja. Und das geht tatsächlich so im Standard auch eher schwieriger. Man muss hier tatsächlich unterscheiden. Toko hat das gerade gesagt. Es gibt natürlich in dem Purview auch zwei Möglichkeiten. Ich kann es mit einer E3 lizenzieren. Ich kann es auch mit einer E5 lizenzieren. Und gerade im E5-Bereich sind dann vor allem erst diese automatischen Sachen drin, diese Reports, die ich mir auch generieren kann, zum Beispiel im Content Explorer. Das ist ja in der E3 dann alles ein bisschen abgespeckt und genau in diese Kerbe schlägt dann 11point auch mit Insights und Policies rein. Ja. Ja.
Und wir sehen natürlich bei vielen Kunden auch, nicht bei allen, keine Frage, aber zumindest was ich so wahrnehme, ist ja, halt, dass natürlich E3 ist schon, ich meine, das Häufigste, was man eigentlich
genau,
so sieht.
Genau, ja. Das ist so der Standard, den wir eigentlich in den meisten Fällen vorfinden. Ja.
Das heißt, Insights gibt mir einen detaillierten Einblick in meinen Datenbestand, was ich habe. Wir haben das in der Folge vorher schon angesprochen. Dann muss ich die aber mit Labels versehen, also klassifizieren. Gibt es da einen Automatismus, wenn ich sage, wenn der und der Content da drin ist, dann hängt bitte das und das Label hinten dran und kann das sagen, ja, da ist mein Datentopf, lass es einmal drüber laufen und meine Daten sind klassifiziert, was wir im Purview-Podcast schon mal gefragt haben, gibt es da einen Automatismus oder muss da sträflingshaftmäßig der Azubi hinsetzen, muss jede Daten durchgucken, was ja eigentlich aus unserer Sicht auch schwachsinnig ist, ja, den würden wir ja niemals in Personaldaten einblicken lassen, aber sinnbildlich quasi jemand damit beauftragen, der Daten oder Datei für Datei durchgehend, E-Mail für E-Mail und so weiter, um die zu klassifizieren.
Na vor allen Dingen, was ich damals in der Folge gar nicht so kritisiert hatte, was mir erst im Nachhinein eingefallen ist, durch diesen ganzen manuellen Prozess können ja auch Fehler passieren.
Korrekt.
Und das ist halt immer schwierig und da muss man dann natürlich einfach schauen, dass man das halt eben tatsächlich halt sauber automatisiert bekommt. Natürlich kann ich in meine Automatisierung auch Fehler einbauen, keine Frage, man muss es immer validieren und prüfen. Aber der manuelle Prozess macht man sich vor, das ist ja bekloppt bei.
Genau, ne? Da ist natürlich auch die Sichtbarkeit, die 11point dann schaffen kann. Wie sind denn meine Daten klassifiziert, obwohl sie vielleicht sensitive Informationen, das hat der Abt und der Sandro haben das vielleicht auch erklärt, mit diesen Sensitive Infotypes, die ich dort festlegen kann, kann ich das auch im 11point mir sozusagen anzeigen lassen. Ey, ich habe hier Dokumente, da sind sensitive Informationstypen drin, die haben aber zum Beispiel gar kein Label. Dann kann ich mir das sozusagen dort zurechtfiltern und dann auch über das Tool setzen. Was ihr sozusagen gefragt habt, gerade mit diesem mit dieser automatischen Klassifizierung oder einem Prozess, der sozusagen dann einfach durchläuft, das geht so zu einem Teil in Policies dann wiederum, wo ich sagen kann, ey, ich habe hier Sites, SharePoint-Sites oder ich habe Teams, denen ich zum Beispiel ein Label zuweisen will. Man dürfte es jetzt aber auch nicht so sehen, als ob das jetzt einfach diese E5-Klassifizierung einmal komplett durch ist. Also es ist kein Auto-Labeling-Feature, aber es kann mich trotzdem dabei unterstützen und vor allem meine User sensibilisieren zu den
Ich, mir geht es auch so manchmal.
Sensibilisieren.
Ah, ja, danke, Toko.
Dass ich, der kein Hochdeutsch kann, euch da folgen muss. Ja, also, ich will es nur mal gesagt haben. Ja? Ja,
du bist halt der alte weiße Mann.
Um da die User wirklich auch nochmal dementsprechend mitzunehmen und zu sagen, das, was du hier gerade versuchst, das zum Beispiel auch so ein Label an der Zeit mal zu ändern, das darfst du eigentlich gar nicht. Und ich kann es auch automatisch rückgängig machen. Ich habe da aber auch noch viel mehr Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel auch einen Upload oder einen Content-Filter über Policies einbauen, dass ich sage, User, auf diese HR-Seite, die wir hier haben, darfst du zum Beispiel gar keine Dokumente hochladen oder die gar kein Label vertraulich haben oder die ein Label intern haben. Ein öffentliches Dokument darfst du gar nicht hochladen. Das schmeißen wir automatisch wieder raus und schicken dem User dann nochmal eine Nachricht. User, das, was du gerade versucht hast, denk nochmal darüber nach. Das entspricht nicht ganz unseren Richtlinien, die wir hier im Unternehmen haben. Also diese Tools ersetzen jetzt keine E5-Features und natürlich auch keine E3-Features, aber sie machen es nochmal etwas eleganter vielleicht oder können den User da auf dieser Journey ein bisschen mehr mitnehmen.
Mhm.
Und natürlich aber auch der IT Möglichkeiten geben, um das besser zu verwalten.
Okay. Mir gehen schon wieder zu viele Fragen im Kopf rum, aber eine muss ich loswerden. Kannst du nochmal erklären, warum das es wichtig ist, A, ein Label zu haben, aber auch gleichzeitig, was du jetzt mehrmals schon gesagt hast, diese Sensitivität, also wie spielt das zusammen, warum braucht es diese zwei Thematiken oder Sichtweisen oder Kennzeichnungen von Daten?
Genau, also das Label setze ich ja erstmal aufgrund einer organisatorischen Datenklassifizierung, die ich in irgendeiner Form habe. Das ist vielleicht im letzten Podcast auch schon so ein bisschen rausgekommen. Das sollte ich grundsätzlich haben. Das BSI gibt da zum Beispiel auch Standardkategorien vor. Ich habe öffentliche Dokumente, interne Dokumente, vertrauliche Dokumente, geheime Dokumente. Mhm. Und je nachdem, welche Klasse dieses Dokument einnimmt, muss ich es auch besonders schützen. Vielleicht sage ich auch zum Beispiel bei geheimen Dokumenten, die dürfen gar nicht in der Cloud liegen. Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Das kommt dann natürlich auch ganz auf die Unternehmensklassifizierung an. Darum ist es ja ein organisatorisches Konzept erstmal. Und diese Labels bieten mir halt die Möglichkeit, es auch technisch in irgendeiner Form abzubilden. Da sehen wir auch verschiedenste Möglichkeiten. Ich kann natürlich die Label einfach mal mitgeben, um dieses organisatorische Konzept dann auch abzubilden. Ich kann dann aber auch zum Beispiel mit einer Information Protection eine Verschlüsselung draufbauen oder eine Data Loss Prevention dann auf Basis dieser Label. Und das ist ja etwas, was auch teilweise durch den User gesetzt werden muss.
Correct.
Also er muss ja aktiv sagen, das ist jetzt ein Dokument, das besitzt dieses und dieses Labels. Also es setzt auch irgendwie eine gewisse Ahnung beim Nutzer voraus, was sie eigentlich tut.
Mhm.
Deswegen Adoption und Change Management hier
Correct.
Immer sehr gut angebracht ist. Ja. Aber ich kann dann auch über diese Sensitive Infotypes, die ich wiederum im Insights benutzen kann, schauen, was habe ich denn für gewisse Pattern in diesem Dokument? Zum Beispiel Kreditkarteninformationen.
Mhm.
Oder es gibt auch zum Beispiel einen Pattern, der nennt sich Amazon S3 Key. Also, dass ich da irgendwelche Keys zu meinen AWS-Ressourcen zum Beispiel drin habe.
Ja.
Das kann das auswerten und mir dann auch anzeigen. Und dann ist das zum Beispiel für mich eine hochsensitive Datei und kann dann aber wiederum sehen, ey, die hat gar kein Label. Kann ja eigentlich gar nicht sein, weil ich musste sie vielleicht gegebenenfalls über ein Label schützen. Ja. Da unterscheiden sich sozusagen diese Sensitivity-Level von Sensitivity-Labeln.
Okay.
Da, ja. Aufgepasst bei der Namensgebung.
Schwierig, ja.
Ja.
Aber sehr gut erklärt. Policies and Insight.
Ja.
Haben wir da noch irgendwas, was wir ergänzen möchten?
Es ist auch super interessant, dass wir mit Insights sowas auswerten können wie, ich habe es schon gesagt, beim Copilot, Organization Links oder auch anonyme Links, die in meinem Tenant zum Beispiel vorhanden sind. Kommt natürlich so ein bisschen auf die SharePoint Admin Center Einstellungen ran, die man da so hat. Aber ich möchte ja vielleicht auch einfach mal schauen, wie viele Freigabelinks habe ich denn auf meinen Dateien, die es so in meinem Tenant gibt. Und ich kann sie zum Beispiel auch über dieses Tool removen oder kann Expiration Date setzen oder ich kann auch den Nutzer darüber informieren, was ich schon anfangs gesagt habe, guck doch einfach mal nach. Du hast irgendwie 30 Leute, die auf dein Dokument Zugriff haben. Soll das eigentlich so sein? Das ist sozusagen das eine Thema. Es gibt aber auch sehr nette KPIs, wie zum Beispiel das Thema Shadow-User auf Teams. Normalerweise ist ein Team-Member, hat auch immer Zugriff auf die SharePoint-Seite. Jetzt könnte ich aber ein User auf die SharePoint-Seite berechtigen, ohne dass er Member des Teams-Teams ist. Dann spricht man halt ganz gern von Shadow-Usern. Und da muss man tatsächlich sagen, die meisten User gucken ja eigentlich über das Teams-Team. Wer ist hier Mitglied, wer ist Besitzer? Und dann gehe ich davon aus, okay, die Leute haben auch Zugriff darauf.
Passt schon, genau.
Ja, passt schon, genau. Ja, aber dabei sind im SharePoint im Hintergrund, die SharePoint-Seite, die ja immer hinter dem Teams-Team liegt, da sind noch 20 Leute mehr berechtigt. Und das könnte ich zum Beispiel mit Insights mir einmal sichtbar machen und mit Policies, wenn ich wollen würde, auch automatisch wieder rückgängig machen.
Kannst du mir kurz sagen, wie sowas passieren kann, also dass sowas überhaupt passiert?
Unwissenheit der Nutzer in den meisten Fällen, ja.
Ich habe mich da nämlich gerade selber, glaube ich,
ertappt. Hast dich selber ertappt schon?
Ertappt, ja.
Es geht mir genau so.
Ganz ehrlich, es kann manchmal so schnell gehen und dann suchst du mal wieder was oder willst du es halt teilen und denkst so und schwuppdiwupp, dann denkst du, oh, war der Klick gerade richtig oder war der gerade falsch?
Korrekt.
Das ist auch so ein bisschen das Problem, was tatsächlich so mit Teams, glaube ich, Einzug gehalten hat. Ne? Teams, ein einfaches UI, da finden sich die Nutzer auch zurecht. Das ist so das Eingangsportal der Nutzer. Aber eigentlich kennt sich keiner so wirklich mit dem SharePoint aus, was im Hintergrund liegt. Ne? Es wird irgendwie so mitgenutzt, aber eigentlich hat keiner einen Plan davon, wenn du nicht sowieso schon jahrelang mit SharePoint-Server-Version oder mit dem SharePoint Online gearbeitet hast.
Korrekt. Ja, so fühlt es sich für mich nämlich halt auch immer wieder an. Also es ist so... So ein großes Mysterium, sage ich immer. Ich hatte jetzt zwar auch für ein Team auch dann angefangen, halt da im Hintergrund mal ein bisschen mit SharePoint so auch was zu machen, die SharePoint-Seite zu benutzen, die SharePoint-Funktionalitäten und Listen für Projekte und Pipapo und bla bla bla. Und ich wollte das gleiche auch übrigens für unseren Podcast machen, Togo. Habe ich aber alles nicht gemacht, aber für das Team habe ich es halt gemacht und dann hat er auch mal so festgestellt, so, oh krass, Mann, was habe ich denn da alles schon für Blödsinn eigentlich auch schon mal geklickt und musste dann erstmal auch vieles wieder rückgängig machen, weil es sich irgendwie falsch anfühlte. Und ich glaube, es ist tatsächlich das größte Problem, die Unwissenheit, die fehlende Adoption.
Ja.
Aber ja. Und es wurde natürlich auch in vielen Unternehmen durch das damalige Corona-Ding auch so einfach so richtig so reingepusht.
Ja.
Einfach nur, weil muss halt schnell gehen, brauchen wir jetzt, irgendwie müssen wir halt zusammenarbeiten und alle sind aber zu Hause und Lockdown, kennen wir ja alles, die ganze Thematik. Und dann war es halt so.
Sind wir ja teilweise auch immer noch am Aufräumen.
Bei ja, klar, natürlich. Ja. Absolut. Spannend.
Policies
Insight.
Vielleicht auch da einfach mal ein anderes Elfbein-Produkt direkt noch mit angeteasert, natürlich, weil es eigentlich gerade super perfekt ist.
Wunderbare Überleitung.
Ja,
hatte ich jetzt dran erinnert.
Ich wollte ja die anderen Elfbein-Produkte auch noch hören. Von daher, wenn das eine super Überleitung ist, dann bringen wir uns doch zu dem nächsten Produkt.
Tatsächlich haben wir auch natürlich immer wieder mit den Themen zu kämpfen, wie sieht denn so ein Lebenszyklus eines M365-Arbeitsbereiches aus? Mhm. Zum Beispiel ein Teams-Team oder eine SharePoint-Site. Freigegebenes Postfach. Such dir was aus.
Ja.
oder zum Beispiel auch von Gästen. Also Gast-User, die in meinem Panel eingeladen werden. Oder natürlich auch das Thema Provisioning von Teams. Eigentlich möchte ich nicht, dass jeder irgendwie Teams erstellen kann, weil dann habe ich einen super Wildwuchs. Wer räumt das dann wieder auf? Dann habe ich leere Teams.
Konventionen und so weiter.
Richtig, genau. Ja. Und dafür hat die Elfpoint mit einem Cloud Governance ein sehr, sehr mächtiges Tool, womit man erstmal Services für den Nutzer bereitstellen kann. Self-Services, die er sich über einen Katalog abrufen kann. Zum Beispiel, ich möchte mir ein Teams-Team erstellen. Hinter diesem Service liegt aber eine Konfiguration, die IT zum Beispiel vorgegeben hat. Toko hat es gerade gesagt, auch zum Beispiel mit einer Namenskonvention oder auch mit Freigabeeinstellung hinter einem Team, um dann dementsprechend dem User die Möglichkeit zu bieten, es auszuführen. Er muss einfach nur noch eingeben, wer ist wie heißt das Team, wer ist Besitzer, wer ist Mitglied und so weiter. Und dann wird es einfach über dieses Tool erstellt, aber mit den ganzen Einstellungen, die ich im Hintergrund festgelegt habe.
Großartig.
Zum Beispiel auch SharePoint Storage Quota und so weiter, was ich dann alles mitgeben kann. Was es natürlich sehr einfach macht für die IT, weil sie nicht einfach irgendwelche Tickets reinbekommt, ne, die müssen sie dann abarbeiten, sondern sie haben es alles vordefiniert. Der Nutzer führt einfach den Service aus.
Ein Template.
Gegebenenfalls klickt oder ploppt nochmal eine Genehmigung bei der IT, klar, beim Vorgesetzten auf, ne, kann man dementsprechend durchdefinieren, wie man das möchte. Und dann hat er sein Team auch.
Gut, aber da muss ich natürlich gleich nochmal einhaken. Ja. Weil ich ja keine Ahnung von M365 habe.
Oh.
Das heißt, du willst mir eigentlich damit gerade sagen, dass es das per Default in M365 so nicht gibt?
So in der Form nicht, ja.
Ich bin auch ein bisschen schockiert. Aber dann ist es ja großartig und zum Glück, dass wir Elfpoint haben. Wie heißt das Tool? Hattest du das schon gesagt?
Genau, das heißt, das nennt sich Cloud Governance.
Cloud Governance, das ist tatsächlich der Name, okay.
Genau.
Ja, das ist schon, also da bin ich ein großer Fan von, immer für den Nutzern eine Möglichkeit geben, etwas selber zu klicken, ohne dass man halt ständig halt Tickets aufmachen muss. Das ist jetzt dahinter vielleicht noch so ein Genehmigungsprozess, das Haken dran, aber selbst der ist ja viel schneller, als wenn ich es halt erstmal an die interne IT-Abteilung schicke und da schreibe ich ja auch selber dann halt meinen Fließtext rein, den ja auch erstmal jemand analysieren muss, bis er dann auch dahinter kommt, ach, der will ein Teams. Oder der braucht ein SharePoint oder sowas.
Ja.
Sondern ich kann einfach dann selber, wenn ich natürlich ein Nutzer bin, der dann auch weiß, was es halt ist, da sind wir wieder bei Adoption and Change, dass ich natürlich entsprechend informiert bin, was ist was, aber dass ich dann selber sagen kann, so, hey, ich klicke mir hier, ich will, brauchst du mal so ein Teams gerade oder ich brauche halt eine SharePoint-Seite oder beides halt meinetwegen, klick mir das zurecht, hab dann aber von der IT-Abteilung schon so ein Template, um, damit es eben nicht so ein Wildwuchs an, ja, der eine nennt es halt immer mit Captain Caps Lock oder was auch immer, oder macht noch ein X davor, damit es immer schön unten ist, oder kennt man ja noch aus dem Pfeiler oder aus dem AD oder sowas, also irgendwelche Accounts mit Doppel, Triple A und unten waren so mit Triple X oder so, genau. Da winkt der Sortierung, ich so,
ja, passt. Genau. Genau.
Ja. Das ist natürlich geil. Cloud Governance. Ja, weiter?
Genau, und das hat halt noch einen zweiten großen Vorteil, und das ist dieses Thema Lifecycle, Lebenszyklusmanagement von M365 Arbeitsbereichen oder auch hier wieder von Gastnutzern, indem ich sage, du hast jetzt dieses Team erstellt und dieser Zeitraum, den ich jetzt nenne, ist frei definierbar, aber einfach mal als Beispiel, alle 90 Tage musst du jetzt dieses Team, lieber User, einmal überprüfen. Also ne, diese Access Reviews zum Beispiel, wie man sie kennt, wird tatsächlich auch von vielen Regularien verlangt, dass man sowas macht, wo es dann heißt, okay, lieber User, du bist jetzt hier der Verantwortliche für dieses Teams-Team und jetzt musst du alle 90 Tage oder 180 Tage, 365 Tage, ne, name it, musst du jetzt überprüfen, wer sind denn zum Beispiel die Mitglieder deines Teams, die Besitzer deines Teams? Wie sieht es mit SharePoint-Permissions aus? Wir hatten gerade das Thema Shadow-User. Mhm. Ne, auch da, das einfach mal dem User sozusagen vorzuzeigen, aber auch zu sagen, du hast hier Sharing-Links auf deinem Team und die musst du auch einmal überprüfen. Das kann ich zum Beispiel auch enforcen nach einer Inaktivität des Teams. Das heißt, 90 Tage lang gab es jetzt keine Aktivität auf deinem Team. Brauchst du das überhaupt noch? Können wir das archivieren? Können wir es löschen? Um auch da diesen Wildwuchs einfach zu vermeiden. Und das ist tatsächlich die zweite große Ebene, die Cloud Governance hier mit abdeckt.
Da habe ich zwei Fragen. Die erste Frage ist, wenn das jetzt so ein User ist, der hat halt ein Teams erstellt, weil er der Meinung war, er hat das gebaut. Vielleicht hat er es sogar auch ein halbes Jahr benutzt mit einem Team zusammen. Und auf einmal schläft es halt ein, weil die Akzeptanz nicht mehr da ist oder das Team sich aufgelöst hat oder das Projekt oder vielleicht
im Projekt. Korrekt.
Wolltest du auch gerade sagen.
Projekt abgeschlossen, genau. Erledigt.
Vielleicht hatten sie daraus so. Aber jetzt nochmal quasi davor, wenn jetzt quasi nach 90 Tagen kommt dann halt so die Mail, hier, du musst das alles nochmal prüfen. Wie viel händischer Aufwand ist das dann? Oder ist es so, dass die Meldung, die ich von dem Lifecycle-Service von AvePoint bekomme, mir dann auch sagt, hey, pass auf, hier ist dein Teams, das sind die User, die haben sich seit so und so nicht mehr aktiv beteiligt, prüft das, hier sind die Links, prüft das, oder heißt das einfach nur so, prüf das mal und ich muss dann als User selber quasi auf die Idee kommen, was zu prüfen ist?
Also
wie sehr werde ich an die Hand genommen?
Ja, du wirst tatsächlich sehr an die Hand genommen. Es gibt erstmal zwei Varianten. Es gibt das Ganze als Browser oder als Web-Applikation.
Ja.
Grundsätzlich nennt sich das MyHub, die Endnutzerperspektive. Und du hast es auch als Teams-App. Das heißt, diese App in Teams wiederum eingebunden, was es natürlich super macht, weil auch die schickt dir Benachrichtigungen. Ne? Du hast jetzt hier eine anstehende Erneuerung für deinen Arbeitsbereich und könntest es dann dementsprechend erneuern. Ja? Also der User wird gefragt, pass auf, du hast dir dieses Teams und du musst es jetzt erneuern. Und dann wird er Stück für Stück durchgeleitet. Guck mal, das sind deine Nutzer. Passen die noch so für dich?
Okay, cool.
Er kann dann zum Beispiel auch hingehen, nee, den Nutzer, den will ich eigentlich nicht mehr in meinem Team haben. Ja. Weil welcher User macht das wirklich, mal in seine Teams zu schauen und gucken, wer da Mitglied
kein
ist?
Mensch.
Das macht kein Mensch. Ne? Und dann auch wirklich diese Sharing-Links, die werden ihm dann als Liste angezeigt. Das sind deine Sharing-Links in deinem Team zu den und den Dateien. Das sind die Link-Typen, Organization-Links, Specific-Links. Und du kannst auch einzelne Leute aus diesen Links dann zum Beispiel wiederum rausschmeißen, also wenn es jetzt Specific People sind, oder diese Links komplett von dem Dokument entfernen, über die Oberfläche, direkt in diesem Erneuerungsprozess. Und danach bist du dann mit der Erneuerung durch und wirst nach 90 Tagen dann zum Beispiel wieder gefragt.
Alter, ich will haben.
Das ist mega gut. Vor allem dieses Beispiel, wer macht sowas, macht keine Sau. Dieses Teams, was ich dir gerade gesagt habe, was ich zum Beispiel erstellt hatte für die kleine Gruppe, mit der ich halt zusammenarbeite, wir sind roundabout 8 Leute. Wir hatten das schon mal, also es gab bereits ein Teams dazu. Da waren 72 Leute drin.
Perfektes Beispiel.
Ich meine, alles Kollegen, alles gut, aber halt überhaupt keinen Grund mehr gesehen, die da halt drin zu haben und dann wirklich einfach mal alles leer gekegelt.
In dem Fall ist es ja vielleicht auch nicht schlimm, ne? Weil es vielleicht auch kein Thema, ja, genau. Aber es gibt ja auch wirklich eher sensitivere, ja,
genau. Klar, kritische
Daten oder auch Teams, wo Daten drin liegen, ja. Die sollte vielleicht nicht jeder haben. Ja, und absolut. Ob das jetzt ein Member ist oder wirklich so ein Sharing-Link, das ist ja dann völlig egal, aber ich sollte es wirklich einfach mal regelmäßig auch überprüfen. Ja.
Die zweite Frage, die ich noch hatte, bevor ich sie vergesse, war zu dem Lifecycle angenommen, du hattest ja das Beispiel gemacht, dass nach 180 Tagen und da ist keine Aktivität mehr, kann das, und dann hattest du nämlich gesagt, kann das archiviert oder gelöscht werden? Mhm. Ja. Das sind zwei unterschiedliche Dinge?
In dem Fall sind es zwei unterschiedliche Optionen. Mhm. Im Teams habe ich grundsätzlich die Möglichkeit, auch ein Team zu archivieren. Was das eigentlich heißt, ist, dass es auf Read-Only gesetzt wird. Und auch gegebenenfalls die SharePoint-Seite dahinter auf Read-Only gesetzt wird, wenn ich das möchte. Und ein Löschen ist wirklich ein Löschen dann dementsprechend. Okay. Ja. Aber für das Archivieren hätten wir zum Beispiel auch noch ein Tool. Guck
mal hier. Der hat es einstudiert, jetzt, oder?
Ich hier aber mit einer Überleitung.
Der hat es aber einstudiert.
Das haben wir doch so abgesprochen hier.
Was?
Nee, keine Sorge.
Tun wir uns vorbereiten, oder was?
Nein, haben wir nicht. Okay. Wir haben uns nicht abgesprochen.
Tatsächlich war das heute auch sehr spontan, wenn man mal so ehrlich sein kann. Oder?
Du weißt von der Aufnahme seit einer Stunde.
Maximal.
Maximal 2 Stunden, das stimmt. Ja. Aber großartig, dass du die Zeit hast.
Sehr gern.
Ja, archivieren. Meinst du jetzt, da hast du was oder was?
Genau. Wir haben tatsächlich auch mit
Bier meinst du?
Also wir als SVA.
Aber Hokus Pokus Fidibus.
Aber auch natürlich eine AvePoint dann als Hersteller mit dem Produkt. Opus nennt es sich.
Opus. Net Hokus Pokus.
Opus.
Opus, ja.
Haben wir die Möglichkeit, Daten zu archivieren. Und das hat eigentlich 2 Module oder ja, theoretisch auch 3, wenn man den Analyseteil mit dazu nimmt. Aber eigentlich 2 Grundfunktionen. Einmal eine Storage Optimization, die ich fahren kann. Storage Optimization, fragt man sich, warum muss ich das machen? Denn ein SharePoint Online hat nämlich einen sehr begrenzten Speicher und da stolpern immer mehr Unternehmungen auch drüber, die SharePoint Online im Einsatz haben. Denn ich habe pro Tenant 1 Terabyte, den mir Microsoft zur Verfügung stellt. Und pro Lizenz, die ich habe, E3, E5 zum Beispiel, bekomme ich dann nochmal 10 Gigabyte dazu.
Okay.
Das heißt, ich habe 100 Nutzer, habe ich dann dementsprechend nochmal einen Terabyte dazu.
Korrekt.
Insgesamt dann 2 Terabyte. Und ihr könnt euch vorstellen, auf so einem SharePoint, da liegen natürlich Projektdaten, Abteilungsdaten etc. Und das Lustige im SharePoint ist ja, und was eine super Funktion ist, ich habe eine Versionierung, die ist super. SharePoint macht aber keine inkrementelle Versionierung, sondern immer eine Full-Versionierung. So. Und wenn ich jetzt so eine schöne PowerPoint-Datei habe, die 200 MB groß ist und ich habe 20 Nutzer, die an der arbeiten und jedes Mal wird eine neue Version erstellt. Im Standard haben Bibliotheken bis zu 500 Versionen. Dann habe ich das gegebenenfalls mal ganz schnell in 500 mal 200 MB vorliegen.
Macht und nach Adam Rieden, keine Ahnung. Ich
weiß. Viel.
Ja, macht viel Storage. Und mit Opus haben wir die Möglichkeit, Dateien rauszulösen. Auf Grundlage verschiedener Metainformationen, die uns im SharePoint zur Verfügung stehen. Zum Beispiel auch ein zuletzt bearbeitet Datum oder ein Last Access Time, in dem ich dann sagen kann, dieses Dokument wurde seit 180 Tagen nicht bearbeitet. Ich nehme es, löse es aus dem SharePoint raus und packe es auf einen günstigeren Cloud-Speicher. Und an dem Ort, wo diese Datei war, mit den ganzen Metainformationen, hinterlasse ich einen Stub, den der User dann anklicken kann, um sich das Dokument gegebenenfalls auch aus dem Archiv wieder zurückzuholen. Dann.
Fälle der Lieder zu eins zu Stub?
In the name of was?
Korrekt, ja klar. Sorry.
Das ist großartig. aber Moment mal, das ist ja das ist ja.
Da bescheißen wir die Microsoft, gell?
Ja, hatte ich gerade wirklich so ein bisschen das Gefühl, oder? Ja. Also dass ich
dann quasi sage, was ich gerade gesagt habe. Guck mal, er muss innehalten.
Also grundsätzlich kann man bei SharePoint natürlich auch Speicher nachkaufen. Aber man kann ja auch gegebenenfalls ein bisschen Geld sparen, wenn man hier ein
Tool mit einer Intelligenz
einsetzt.
Also du hast ja auch gesagt, Android und Microsoft, die sind ja quasi
absolut
dicke Partner.
Genau.
Quasi Brother from another mother. Mhm. Und
machen wir Datenhygiene quasi.
Ja, es könnte zum Beispiel auch bei einer Copilot-Einführung interessant sein. Wieder Copilot, ich weiß, die KI muss natürlich trotzdem wieder durchs Dorf getrieben werden.
Irgendwas ist
immer. Wir hatten ja schon den Reiter.
Vielleicht habe ich ja auch. Vielleicht habe ich auch.
Liebe Grüße an Sandro.
Grüße gehen raus.
Ich grüße Sandro auch. Vielleicht habe ich ja auch Daten auf meinem SharePoint, die ich einfach nicht mehr in meinen Ergebnissen haben möchte. Das heißt, es sind einfach alte Daten. Also man spricht ja gerne von ROT Data. Mhm,
ja.
Redundant, outdated, trivial Data, die ich einfach auch nicht mehr in meinen Ergebnissen haben will. Aber dementsprechend muss ich sie auch aus meinem Tenant erstmal rauslösen, diese Information, damit der Copilot sie mir nicht wieder ausspuckt.
Das heißt, und weil das dann nur noch ein Stub ist, würde der Copilot auch nicht mehr da ankommen? Oder ist es so, dass der Copilot dann trotzdem den Stub öffnen könnte?
Nee, das kann er dann tatsächlich nicht, weil es liegt in einem anderen Speicher.
Ja, geil. Aber und für den User ist es eine nahtlose Experience? Also ist es wirklich ein Klick und dann,
genau,
den kann ich nochmal bis 1 ziehen oder 2, aber dann ist es da?
Genau, ja, also du hast auch die Möglichkeit, dir das zum Beispiel direkt aus dem Archiv zu exportieren, wenn du es jetzt nicht restoren möchtest, aber ansonsten klickst du, ja, ich möchte mir dieses Dokument jetzt restoren, dann dauert es halt ein paar Sekunden, bis es restored ist, dann kannst du dir das Dokument ganz normal wieder öffnen, die Metainformationen bleiben so erhalten, wie sie waren, auch das letzte Bearbeitungsdatum bleibt, obwohl eigentlich ja Bearbeitungen stattgefunden haben von AvePoint, aber wenn wir jetzt zum Beispiel eine Regel gebaut haben, dass wir auf Basis dieses Bearbeitungsdatums Dokumente herauslösen, und der Nutzer schaut es sich nur an, bearbeitet es aber nicht, wird es im nächsten Archivierungsprozess, der vielleicht alle 7 Tage läuft, wird es einfach direkt wieder mit archiviert. Weil das letzte Bearbeitungsdatum ist ja immer noch von vor 2 Jahren zum Beispiel.
Das wäre jetzt aber noch die nächste Frage gewesen. Ist es ein kontinuierlicher Ablauf, der da stattfindet, oder muss ich das immer manuell antriggern, zu sagen, Mensch, ich muss mal einen Kalendereintrag machen, wir haben schon lange keine Datenhygiene mehr betrieben. Lass mal Obus wieder drüber rennen von AvePoint, damit da unsere Richtlinien greifen, weil wir gesagt haben, nach so und so vielen Tagen, letztes bearbeitetes Datum, muss es wieder archiviert werden und so weiter. Oder ist das wirklich kontinuierlich?
Wie du magst. Also du kannst es sozusagen einzeln anstatten. Du kannst aber auch nach einem festen Zeitplan alle 7 Tage guckst du einmal und lässt es dann drüber laufen.
Kostet es mehr Geld?
Es kostet weniger Geld als die Storage Extension im SharePoint.
Sehr gute Antwort. Ja, cool.
Deutlich weniger Geld.
Ja. Ist das dann, nur damit ich es richtig einsortiere, ist das dann Archivierung oder Backup?
Das ist Archivierung.
Okay.
Aber Backup ist auch gut.
Aber ich finde auch, also Opus ist ja Latein. Und wie ihr wisst, heißt das ja dann, Opus war ja, glaube ich, das Ergebnis von Arbeit. Von daher, da kann ich natürlich mein Ergebnis der Arbeit archivieren und habe immer noch Zugriff drauf. Ohne teuren oder gegebenenfalls teureren Raum zu bezahlen.
Zieh meinen virtuellen Hut von dir.
Ja, wunderbar.
Großes Latinum oder was?
Das mega große. Das größte. Ich habe sie alle. Nein. Aber von daher. Übrigens, ihr da draußen, falls ihr es besser wisst und ich hier gerade Quatsch haben soll mit Opus, schreibt uns an podcast@sva.de und lasst es uns wissen.
Oder wenn ihr auch Fragen dazu habt. Wenn ihr tiefer in ein Thema einsteigen möchtet, euch vernetzen möchtet mit unserer Experten, lasst es uns wissen. Wir helfen gerne.
Genau, jetzt hatte ich ja gerade nach Archivierung oder Backup gefragt und meintest, das war jetzt auf jeden Fall das Beispiel für Archivierung. Aber was ist denn mit Backup? Was ist denn, wenn ich muss ich Cloud?
Backup? Nein, Cloud muss man
nicht. Cloud ist ja immer
Cloud
da.
Cloud ist immer da.
Ja.
Always online. Evergreen. Bla bla bla.
Das alte Thema, ne? Natürlich muss ich auch Cloud-Daten backuppen.
Wofür denn?
Wir haben ein Shared Responsibility Model.
Ein was?
Laut Microsoft. Shared Responsibility. Also geteilte Verantwortlichkeiten.
Ja.
Mhm.
Das heißt, in einem SaaS-Produkt bin trotzdem ich als Kunde für meine Daten verantwortlich und nicht der Anbieter.
Aha.
Das heißt, es gibt verschiedene Gründe, weswegen meine Daten natürlich in irgendeiner Form gelöscht, kompromittiert werden können. Das können natürlich Userfehler sein. man kennt es. Es können auch Admin-Fehler sein. Es kann wissentliches Manipulieren von Admins zum Beispiel auch sein.
Klar.
Es könnte natürlich aber auch sein, dass der jeweilige Anbieter irgendwelche Probleme hat und dadurch meine Daten verloren gehen, weswegen es immer ratsam ist, auch Backups für seine SaaS-Produkte zu haben.
Das heißt, du willst mir sagen, dass ich mich nicht darauf verlassen darf und auf gar keinen Fall verlassen sollte, dass das ein SaaS-Produkt ist und somit ja auch irgendwo ja ein bisschen ein Cloud-Produkt ist, sondern ich muss, weil ich quasi selber für meine Daten verantwortlich bin, willst du mir sagen, ich muss die auch selber sichern.
Das solltest du auf jeden Fall, ja.
Aber ist das immer noch Opus, über das, was wir sprechen?
Das ist tatsächlich dann was ganz anderes. Das nennt sich dann Cloud Backup und da hat AvePoint für verschiedene SaaS-Applikationen dementsprechend dann auch Backup-Produkte.
Also nicht nur M365, sondern?
Nicht nur M365, sondern auch Power Platform, Entra ID, verschiedene Azure Services, Azure VM, Azure SQL, Azure Storage. Wir haben auch Azure DevOps zum Beispiel mit dabei.
Haben wir auch was?
Wir
Non-Microsoft?
Auch, ich wollte gerade noch Dynamics 365 sagen, aber da übrigens der CRM-Teil. Ansonsten Salesforce, Google Workspace wären hier zum Beispiel auch mit dabei.
Maschinen.
Entschuldigung, ich war gerade wieder am Trinken. Aber jetzt erklär mir mal, die ganzen Produkte, die du gerade genannt hast, wie Dynamics oder Entra ID, das heißt, es ist ja gar nicht so, dass ich jetzt die Microsoft Cloud tatsächlich von deren Backup mache, sondern eigentlich nur von meinen eigenen Informationen, von meinen Daten quasi. Also machen wir zum Beispiel das Entra ID-Beispiel, das fände ich jetzt gerade sehr interessant. Das heißt, ich backuppe, oder ich habe dann ein Backup meiner Identities oder was?
Genau, also du backupst natürlich nicht dein komplettes Entra-ID in irgendeiner Form mit allen Services, die es bietet, aber...
Ich hätte es jetzt gerade so zusammengeklickt.
Okay.
Ja, ich habe da mal meine Entra-ID auf dem USB-Stick.
Aber du hast ja in einem Entra-ID zum Beispiel User.
Ja, genau.
Da muss man natürlich unterscheiden, es gibt in Entra-ID synchronisierte Identitäten, die vom lokalen AD kommen. Du hast aber auch in ganz, ganz vielen Fällen Entra-Only-Identitäten.
Ja.
Admin-Accounts, verschiedene Service-User etc., die da dann liegen. Oder du bist wirklich ein Cloud-Only-Nutzer und hast gar kein lokales AD mehr. Dann ist es natürlich umso wichtiger, hier einen Backup zu haben. Wir haben dann aber auch Gruppen da drin. M365-Gruppen. Dazu gibt es kein Pendant im AD zu. Das sind Cloud-Only-Gruppen. Wir haben Enterprise-Applications und davon habt ihr vielleicht auch nicht wenig. Die sind durchkonfiguriert, die sind installiert. Davon brauche ich auch ein Backup. Wir haben Rollen und Administratoren, wo ich Custom nochmal welche festlegen kann. Administrative Units.
Okay, jetzt muss ich ganz kurz einschätzen, weil das wird gerade mega, mega interessant, finde ich. Also vorher war es auch schon interessant, aber jetzt kriege ich gerade so ein bisschen
Flatterherz. Jetzt läuft der heiß.
Weil dann denke ich mir gerade so, ach du Scheiße, warte mal kurz. Das heißt, angenommen, wir reden über Gruppen. Und die es sind wirklich die Azure-Gruppen. Also nicht irgendwas, ja. Und angenommen, ich habe da aus Versehen was gelöscht. Wie lange könnte ich das mit Microsoft-Board-Mitteln wiederherstellen oder ist das gar nicht mehr wiederherzustellen?
Da kommt es ein bisschen drauf an. Also so M365-Gruppen sind auf jeden Fall nach 30 Tagen weg.
Scheiße.
Wenn du jetzt zum Beispiel eine SharePoint-Seite hinter der M365-Gruppe hast, ist sie bis zu 93 Tage noch dabei. Aber alles, was zur Gruppe gehört, ist dann dementsprechend.
Aber das muss mir auch erstmal auffallen in der Zeit.
Ja, tatsächlich.
Okay, und jetzt...
aber
jetzt sag mir mal bitte, weil ich fange gerade an zu schwitzen. Wie rettet mir AvePoint jetzt den Arsch?
Also hier zählen aber auch zum Beispiel Cloud-Only-Security-Groups oder sowas rein. Ne? Das wollte ich jetzt einfach nur noch dazu erwähnen. Aber du kannst diese Gruppen dann einfach restoren. Ja, also du gehst in dieses Produkt rein, suchst dir deine Gruppe aus, die es zum Zeitpunkt XY noch gab und stellst sie wieder her.
Das heißt, ich kann wie in so einer Timeline dann zurückblättern oder
genau.
Sehe, wann mein letztes Backup war und sehe dann, ach guck mal, hier sind die drei Gruppen, die ich...
Genau, du
gelöscht hast, habe vor x Tagen, Wochen, Monaten.
Du hast verschiedene Recovery Points, auf die du dann zurückgreifen kannst. Ne? Die Gruppen haben ja vielleicht auch unterschiedliche Stände. An dem Tag hat es so und so viele Mitglieder gehabt, an dem Tag so und so viele. Und kannst sie dann auch an dem Tag, an dem das Backup lief, also das Backup läuft jeden Tag, kannst du sie dann auch wieder herstellen.
Also jetzt haben wir ja festgestellt, nur weil es in der Cloud liegt, heißt es noch lange nicht, dass da Sicherungen und so weiter gibt. Und wenn es Sicherungen gibt, ja nur nach bis zu bestimmten Tagen. Jetzt hast du gesagt, grauer, alter, weißer Mann zu mir vorhin. Ja, das habe ich mir gemerkt. Tut mir leid, aber da muss ich jetzt durch. Ich bin ja noch so mit so richtig
Oldschool-IT
aufgewachsen. Korrekt. Also ich kann auch noch Wählscheibe, Telefon und so weiter. Ja. Fax kenne ich auch noch. Und damals hat man so Datensicherung noch auf so Bänder gemacht, die man dann auch in Tresor, habe ich Tresor?
Ja.
Tresor,
Tresor. Tresor, ist das Französisch?
Ja, oui, oui, monsieur.
Hast du wieder eine Woche?
Ich kann kein Französisch, also von daher, ach, hör doch auf. Also, in Tresor legen. Gibt es da auch irgendwas, wo ich sage, ja, weil, keine Ahnung, mein Gesellschaftervertrag sagt, bei uns im Tresor muss hochkritische Daten wie auch immer liegen, ja. Gibt es da die Möglichkeit, das auch zu sagen, ich lege das jetzt nicht nur auf ein Cloud-Storage, sondern auch nochmal da eine Möglichkeit für ganz hochsensible, spezifische Daten, die zwar in der Cloud liegen dürfen, aber auch ein Backup irgendwie noch zugänglich sein muss, wenn irgendjemand den Schalter umgelegt hat.
Also bei AvePoint sprechen wir grundsätzlich von Cloud-to-Cloud-Backup. Also das Backup wird auch wieder in die Cloud gesichert. Im Standard haben sie da Azure Blob oder AWS S3 mit am Start, den du dir auswählen kannst bei Kauf des Produktes sozusagen. Du hast aber auch die Möglichkeit, eigene Cloud-Storages dort anzubinden. Du kannst einen eigenen Azure Blob mitbringen, eigenes Amazon S3. Du hast aber auch die Möglichkeit, einen Export zu fahren über AvePoint. AvePoint hat eine Export-Schnittstelle, mit der du dann auch deine Backup-Daten exportieren kannst, um sie dir dann irgendwo anders noch hinzusichern. Aber es ist jetzt nicht so, dass du da noch irgendwie einen lokalen Speicher oder sowas mit andocken kannst. Ne?
Wolltest du so auf einen USB-Stick packen? Achso, du wolltest es unter so ablegen.
Naja. Ja, aber letztendlich ist das ja meine portable.
Ja, überleg dir doch mal.
Ja.
Ja, stell dir mal vor, du backupst da so ein paar Share-File-Seiten, Alter. Willst du runterladen oder was?
Die Frage ist ja auch, wie willst du das wieder restoren? In den meisten Fällen brauchst du ja auch die grundlegende Architektur, um es auch wieder zu restoren. Wo willst du zum Beispiel so eine SharePoint-Liste? Die willst du am liebsten natürlich auch wieder im SharePoint restoren und nicht auf.
Das stimmt. Okay, ertappt.
Aber, und ist es dann wirklich einfach so ein Klick? Also ist es wirklich auch nur so, wie du es mir gerade verkaufst, dass es einfach ein Klick ist?
Der Restore, ja.
Okay. Die sind schon gut, die Jungs.
Du,
ja?
kannst tatsächlich auch in den verschiedenen Produkten auch sagen, ob du einen In-Place-Restore oder einen Out-of-Place-Restore möchtest. Du könntest zum Beispiel im M365 auch sagen, dieses Dokument, was eigentlich im Team XY liegt, restore ich jetzt im Team ABC.
Ach Quatsch, echt jetzt?
Das würde tatsächlich auch gehen. Du kannst ja auch ganze Mailboxen in andere Mailboxen reinsichern.
Ja, aber warte mal, weil angenommen, wir haben da jetzt so ein Dokument, das ich wirklich in ein anderes Team wieder restoren wollen würde, wie würde das dann mit den Berechtigungen laufen? Habe ich da nicht ein Berechtigungsproblem?
Na, die Berechtigungen liegen ja auf dem Team und nicht auf dem Dokument in dem Fall.
Du bist aber auch so ein Schlaufuchs, oder? Also du kommst ja hier immer mit einer Antwort um die Ecke, oder?
Sorry.
Ja.
So kriegen die Zuschauer wieder mit, dass sie wieder keine Ahnung haben.
Ja, aber für das haben wir ja die Experten.
Ja,
das kann ich auch gerne mal in einem Projekt mitnehmen.
Unbedingt, absolut. Also das würde ich würde es einfach wirklich gerne mal live sehen, weil das klingt gerade auch ein bisschen zu schön.
So abgespaced.
Ich glaube dir, dass es funktioniert, keine Frage. Da bin ich, das, und ich weiß es ja auch, sonst wäre ich auch von den anderen Kollegen. Ich würde es aber tatsächlich gerne mal sehen, einfach weil ich es mir unglaublich stark vorstelle und das auch. Ich glaube, es macht auch wahnsinnig viel Spaß, oder?
Mir macht es persönlich sehr viel Spaß, mit den Produkten zu arbeiten und auch die bei den Kunden zu implementieren. Gerade bei einem Cloud Governance ist zum Beispiel ein sehr, sehr individueller Prozess. Das heißt, wenn ich es jetzt 30 Mal implementiert habe, habe ich es 30 Mal anders gemacht.
Okay.
Ja. Beim Backup natürlich jetzt eher nicht, aber ja. Bei einem
Cloud Governance. Lass uns doch ganz kurz mal darüber reden. Wie sieht denn eigentlich so ein Kundenprojekt aus? So ein Klassiker. So wie gehst du an die Sache ran? Mit welchem Bedarf kommt der Kunde eigentlich auf dich zu? Was will er am Ende des Tages von dir? Kann der selber dann AvePoint Produkte nutzen? Oder ist er halt immer wieder auf Techies wie dich halt angewiesen, die da einfach sagen, ich mache Ihnen das, sagen Sie mir nur so, was Sie halt brauchen, wie viel Vorlaufzeit, also wie viel Papier und Strategie muss eigentlich vorher schon halt definiert sein, weil wir wissen es ja aus der Podcast-Folge von letztem Mal, wo es um Perfect geht, dass da ja auch wahnsinnig viel Gedanken ja vorher einfach auch gemacht werden, was halt Datenklassifizierung angeht. Also Know Your Data, die erste Säule. Wird ja bei AvePoint nicht anders sein. Aber wie ist da so der
ja.
Das ist das Grundgerüst, sag ich mal, für so ein Projekt.
kommt natürlich ganz auf das Produkt an, auch welche Produktkombination wir dann gegebenenfalls nutzen, weil die natürlich auch untereinander verschiedene Mehrwerte dann wiederum bilden. Allerdings sind es tatsächlich sehr einfache UIs aus meiner Sicht, die die Nutzer da vor sich finden. Es ist sehr gut dokumentiert. Sie haben einen sehr, sehr guten Support, den man immer mal wieder dazu einladen kann, per Ticket auch. Die antworten auch super schnell. Und ansonsten haben wir natürlich gewisse Standards für diese Produkte definiert, wie wir zum Beispiel ein Backup einführen, wie wir aber auch zum Beispiel bei einem Cloud Governance, was sehr konfigurationsbedürftig ist, haben wir natürlich einen Konfigurationsworkshop, den wir mit dem Kunden durchführen, um über verschiedene Fragestellungen, die wir mitbringen, dem Kunden zu seiner Konfiguration dann erstmal zu verhelfen, aber dann in iterativen Schritten dann einfach gemeinsam mit dem Kunden diese Konfiguration immer weiter verfeinern, sodass es genau dann für ihn passt. Aber da muss man halt sagen, da kommt es ganz auf das jeweilige 11-Point-Produkt drauf an. Ja. Manche sind ein bisschen mehr, also wirklich eher straight, und andere sind dann ein bisschen umfangreicher, die man, je nachdem, wie die Kundenanforderungen da sind, ja.
Großartig.
Ja, absolut. Also klingt nach einem Produkt oder generell nach einem Hersteller, der einfach Spaß machen kann, glaube ich. Von daher glaube ich, das ist bestimmt schon ziemlich cool.
Ja, ja. Und es rundet das Paket quasi genau, mit diesem Purview oder ergänzt, veredelt es noch viel besser.
Ja, genau. Also nicht nur im Zusammenhang mit Purview, also generell und, ja, in der ganzen M365-Welt oder wie wir auch gehört haben, ja auch mit anderen Cloud-Diensten. Was das Backup angeht, das hat mich gerade so ein bisschen geflasht, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich extrem. Und ich habe es natürlich von dir schon mal gehört, das war keine Frage, aber ich habe es nie so wirklich ernst genommen, weil Cloud, denkst halt so, ja, easy peasy, aber nee, eigentlich kannst du ja Userfehler haben. Wir hatten vorhin über das Beispiel mit dem Ordner gesprochen, den ich mir eingebunden habe.
Ja.
Den sollte ich vielleicht nicht löschen, solange der dann noch verlinkt, das hast du mir erzählt. Und das wäre schon scheiße.
Ja. Das sind tatsächlich die Themen aus der Praxis dann auch, ja. Ein synchronisierter Ordner, vielleicht einfach um das Beispiel nochmal zu nennen, ein synchronisierter Ordner im OneDrive, der einfach gelöscht wird, lokal, der sich dann aber natürlich auch gelöscht zurücksynchronisiert und dementsprechend das auch dann in der Cloud löscht. Und der Nutzer sagt, hab hier nichts gemacht, ich hab nichts gelöscht.
Habe ich doch bei mir lokal auf dem Gerät.
Ja, genau. Ja, aber damit
wenn er das zugibt, dann wäre es ja immerhin schon mal gut, aber die meisten würden ja sagen, nee, habe ich nicht
gemacht. Genau. Und wenn dann diese 93 Tage vorbei sind, SharePoint, Recycle-Bin, dann war es das halt, ne?
Puh, ich will so einen Ordner nicht mehr haben. Ich bin im Mini nicht mehr in den Explorer. Voll Angst jetzt.
Jetzt komm.
Naja, nee, brauche ich ja nicht haben, weil wir sind ja gut.
Korrekt.
Ihr habt ja mich.
Wir haben ja dich. Yes. Ist alles sicher quasi. Nee, aber das heißt, wir können ja nochmal zusammenfassen. Das heißt, wir hatten jetzt die Produkte Policies and Site, Cloud Governance mit Lifecycle und Archivierung und Backup von Opus?
Archivierung mit Opus, Backup mit Cloud Backup.
Ah, Cloud Backup, genau.
Und das sind tatsächlich auch nicht die einzigen Produkte, die 11-Point hier in seiner Confidence-Plattform hat, wie sie es nennen, sondern da gibt es noch viele, viele weitere Tools, die wirklich auch sinnvoll sind. Und da muss man natürlich aber schauen, wie die jeweiligen Bedarfe sind im Unternehmen. Und dementsprechend kann man dann auch das richtige Produkt dort auswählen, um M365 zu veredeln.
Ja. Stark. Mega gut.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank, lieber Christoph, dass du heute Gast bei uns warst und uns die Welt der 8-Point ein bisschen näher gebracht hast und auch einen Auszug der Produkte dafür.
Ja, sorry, es war wirklich großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Es hat
sehr, sehr gerne
Spaß gemacht. Ich bin total geflasht von dem Produkt und von deinem Wissen natürlich auch. Das kommt auch noch dazu. Das ist natürlich immer eine Sache. Das Produkt kann auch immer nur so toll sein, wie die Leute, die es bedienen. Und ich weiß, du machst einen großartigen Job da draußen. Das ist ja auch das, was uns auch die 8-Point ja auch widerspiegelt und was man auch so intern halt mitbekommt. Von daher vielen, vielen Dank dafür und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen, dein Termin ist ja, Kalender ist auch immer voll. Also von daher, das ist stark, dass du hier bist und uns die Infos mitgegeben hast. Ich freue mich auf mehr. Also da können wir auch gerne mal auch noch über weitere Themen halt sprechen. Das ist richtig cool. Warst auf jeden Fall ein cooler Gast. Danke, Soldi.
Danke. Ja, und vielen Dank natürlich auch an unsere Zuhörer. Und wie gesagt, unser Angebot steht. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, lasst uns gerne die Nachricht zukommen. Bewertet uns auch sehr, sehr gerne auf eurer Lieblingspodcast-App. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Bewertung, wenn er konstruktiv ist.
Genau. Und dann, oder alles weitere immer an podcast@sva.de.
Korrekt. Ich würde sagen, wir verlassen jetzt unseren digitalen Workspace und begeben uns zurück in die analoge Welt. Aber keine Sorge, wir nehmen die Erkenntnisse mit, dass der digitale Workspace uns nicht nur neue Möglichkeiten eröffnet, sondern auch neue Herausforderungen.
Und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns ja bald in einem virtuellen Meetingraum, wo wir gemeinsam über die digitale Zukunft diskutieren können. Bis dahin, bleibt digital und hört uns bald wieder.
Bis dann. Servus.
Macht's gut. Ciao, ciao.